先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的托马西奥斯俱乐部玩玩的开心。
So, jetzt die deutsche Variante. Wir begrüßen alle zum heutigen Aschermittwochsgespräch. Wir machen keinen politischen Aschermittwoch, sondern sprechen über Passagiere und Papiere. Zuvor die drei rituellen Ansagen. Wir bitten nicht mehr zu rauchen. Nach der Veranstaltung dann wieder. Zweitens loben und preisen wir unseren Sponsor Herrn Finke, der da hinten mit zwei Kolleginnen einen Büchertisch aufgebaut hat. Die Bücher, über die wir hier sprechen, sind jeweils käuflich, manch andere auch. Und schließlich wünschen wir uns auch Publikumsbeteiligung. Es gibt hier verschiedene Mikrofone. Wir sehen hier leider nicht so viel, weil wir im Rampenlicht sind. Also wer etwas zu sagen hat, möge beherzt Zeichen geben. Danke.
Den heutigen Studiogast vorzustellen, fällt etwas schwer, weil man dazu verschiedene Etappen eines Lebensweges thematisieren muss, auf die wir dann sicher noch ausführlicher zu sprechen kommen, wie jemand zu so einem Buch kommt, was man da sozusagen studiert haben muss und vielleicht daneben noch gemacht haben muss. Ich habe jetzt schon wieder den Titel deiner Professur vergessen. Wie lautet der?
Geschichte und Theorie der Kulturtechniken.
Ja, ein Kulturtechniker also, aber da wir mit dem Buch, weil wir das Buch in den Vordergrund rücken wollen, unsere Gespräche, wollen wir das auch erstmal kurz anzeigen. Wir wollen einfach sagen, was drin steht, bevor wir dann darüber reden. Es wurde uns öfters vorgeworfen, wir würden einfach so darüber reden. Willst du das kurz machen?
Ja, also das Buch heißt Passagiere und Papiere, was sich erstens reimt und zweitens auch noch eine Alliteration ist. Also auf die sprachlichen Qualitäten muss man noch mal eingehen. Schreibakte auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika. Es ist eine sehr intensive Archivrecherche, über die wir uns ja gleich noch mal unterhalten müssen. Wertet alte Akten aus. Das klingt jetzt erstmal ziemlich bedenklich. Es ist dann aber sehr spannend und man kommt auf die Frage, wie wird ein Mensch zum Passagier und was passiert, wenn er angekommen ist. Das Ganze spielt in Sevilla und das ist nun auch der schöne Ort, an dem Sie da geforscht haben, die Casa de la Contratación in Sevilla. Und vielleicht berichten Sie mal, wie Sie überhaupt dazu kamen, wie Sie Spanisch gelernt haben und warum auch in Ihrem Vorwort so viele zurückhaltende Gesten sind. Sie wollten ja erst nicht, man musste Sie überreden, dann hat jemand Sie begleitet. Das klingt ja etwas zögerlich.
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Und ich muss gestehen, dass es auch ziemlich ungeplant passiert ist. Die Begegnung zwischen diesen Passagierakten, kann man mich hören? Ist es so? So ist es, glaube ich, besser. Ne? Die Begegnung zwischen den Passagierakten und mir ist also was man so Serendipity-Fund nennt. Ja? Ich war in Sevilla.
Da waren Sie immerhin.
Ich war in Sevilla, aber aus einem ganz anderen Grund. Also ich war in Sevilla, um in dem großartigen Archiv dort, im Archivo General de Indias, zu recherchieren, und zwar für meine Habilitationsarbeit. Das sogenannte Indienarchiv ist das größte Archiv über die spanische Kolonisierung Amerikas. Ist wirklich ein gigantisches Archiv und darüber hinaus ein wunderschönes. Also wenn Sie mal nach Sevilla kommen sollten,
dann gehen
Sie bitte.
Ja. Also gut.
Das ist nicht zu verfehlen. Das liegt zwischen der gigantischen Kathedrale und dem Königspalast und ist da reingesetzt worden. Also über die Geschichte des Archivs könnte man auch einen ganzen Abend erzählen. Das ist hochspannend. Und ich bin dort aber eigentlich hingefahren, um für meine Habilitationsschrift zu recherchieren.
Zum Thema?
Da ging es um Kosmografie. Es ging also um die Rolle der Kosmografie, der kosmografischen Beschreibungen. Also die Leute, die man vielleicht so als Vorläufer von Ethnographen bezeichnen könnten, Historiographen nannten die sich auch, die meistens im Auftrag der Krone, der spanischen Krone, nach Amerika geschickt worden sind, um dort Längen- und Breitengradvermessungen zu machen, über die Natur, die Leute, die Indigenen zu berichten, riesige Bücher zu schreiben letztendlich. Also über diese kosmografischen Beschreibungen oder auch geografischen Beschreibungen, wie man sie nennt, habe ich da eigentlich gearbeitet. Und dann Tolle gerade an solchen Archiven, die noch nicht völlig durchdigitalisiert sind, ist, dass es so gigantische Katalogbände gibt. Ne? Und in diesen Katalogbänden stieß ich dann einfach per Zufall auf den Eintrag Passagierregister. Und es waren ganz viele solche Einträge. Und da ich ein großes Faible für Listen und Register habe, und das für eine der interessantesten Formen von kleiner Literatur halte, habe ich mir einfach mal so ein Aktenbündel bestellt. Und es war, ich kann es nicht anders beschreiben, es war wie eine Epiphanie, es war es hat mich wie ein Schlag getroffen. Und ich wusste, dass ich wiederkommen müsste nach Sevilla, um darüber extra zu arbeiten.
Das klingt ja fast wie eine Liebesgeschichte.
Es ist ja fast, das glaube ich, das kann man vielleicht dem Buch auch an einigen Stellen entnehmen. Das ist eine ganz schwierige, aber sehr intensive Beziehung gibt zwischen mir, der ich diese Akten dann in mehreren anderen Archivbesuchen dort durchforstet habe, und diesen Menschen, die dort ihre Spuren hinterlassen haben.
Sie sprechen ja auch von der ungeheuren Poesie der Bürokratie. Das ist ja dann auch so eine Formulierung. Jetzt mal ganz praktisch, man spricht ja so viel über Papier, was zerfällt. Also diese Akten sind noch ganz handhabbar, man darf sie anfassen.
Nicht ganz. Das hängt auch mit dieser Geschichte des Archivs zusammen. Dieses Indien-Archiv ist das erste Archiv meines Wissens, also zumindest das erste Archiv in Europa gewesen, das angefangen hat, seine Bestände zu digitalisieren. Das hängt zusammen mit der 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas, also 1992 zusammen. In 7 Jahre vorher hat die spanische Regierung und IBM ein gigantisches Projekt gestartet zur Digitalisierung dieser Bestände. Und die haben mit sehr, sehr viel Geld sind die gestartet. Alles noch mit Special-Purpose-Maschinen und so weiter. Und die haben in sehr kurzer Zeit mehrere Millionen Dokumente digitalisiert. Diese digitalisierten Bestände kann man nicht mehr bekommen. Also die kriegt man nur noch digitalisiert. Alles, was nicht digitalisiert ist, kriegt man natürlich auch nach wie vor in Papierform. Ich muss aber dazu sagen, dass das eigentlich also für mich ein großer Vorteil war. Diese Akten, die digitalisierten Akten, sind im Grafikformat digitalisiert. Das heißt, sie kriegen wirklich das Bild des Papierstücks, so wie es eben auch sonst zu sehen wäre. Aber man kann alle möglichen Imaging-Prozesse drüber laufen lassen, was bei solchen alten Papieren ganz hilfreich ist. Also diese Imaging-Prozesse übernehmen so ein paar Funktionen, die normalerweise so ein Restaurator oder Konservator übernimmt. Also beispielsweise, das größte Problem, das man immer hat bei solchen alten Dokumenten, das ist die sogenannte, wie nennt sich das? Die Schrift, die auf der Rückseite, also die sind von zwei Seiten beschrieben, und dadurch, dass diese Tinten sehr eisenhaltig waren, sind die gerostet. Und das hat also durch das Papier durchgefressen, und Sie sehen dann bei ganz schlimmen Dokumenten, sehen Sie dann sozusagen die rückseitige Schrift und die vorderseitige Schrift sozusagen, wie sie sich überlagern. Ne? Und das macht also praktisch die Lektüre fast unmöglich. Und da gibt es eine Funktion, die ist großartig. Da kann man die rückseitige Schrift wegrechnen lassen. Das geht zum Teil. Das ist ganz erstaunlich. Ja? Und insofern kann man teilweise diese digitalisierten Dokumente besser lesen als die.
Ich habe hier mal was hingestellt, das können sicherlich nicht alle sehen, aber es liegen auch irgendwo Kopien, denn da versteht man jetzt vielleicht die subtile Erotik der Bürokratie. Das sind nicht einfach nur gedruckte Texte, sondern, das können Sie uns vielleicht besser erklären, die sind ja auch voll mit Krakeln und Kringeln und Ja, erzählen Sie doch mal, was alles da drauf ist.
Ja, das ist ein Dokument. Leider können Sie es nicht sehen von da hinten.
Irgendwo da liegt was. Aber
liegen, ein paar Sachen habe ich auch gesehen, lagen da. Also das ist ein Dokument, das ich durch Zufall gefunden habe. Sowas, danach kann man nicht suchen, da stößt man durch Zufall drauf. Das ist ein sogenanntes Echtheitszertifikat für ein Leumundszeugnis. Also ein Bürgermeister hat für einen Passagier ein Leumundszeugnis ausgegeben. Das heißt, er bestätigt, dass diese Person tatsächlich die ist, für die sie sich ausgibt. Und das Schöne an diesem Dokument ist nun, dass es nicht allein reicht, dass der Passagier, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, um wen es sich handelt, ist auch nicht wichtig, also irgendein einfacher Mensch, ein Handwerker, ein Bauernsohn, der nach Amerika auswandern will, bekommt seine Identität hier bestätigt und das reicht aber nicht, wie aus diesem Dokument hervorgeht. Auch der Bürgermeister selbst, der dieses Leumundszeugnis ausstellt, muss anschließend eine Beglaubigung bekommen, dass er der Bürgermeister dieses Ortes ist. Und das reicht aber immer noch nicht. Dieses Leumundszeugnis, das sieht man, das steht dann hier unten, stellt ein königlicher Schreiber aus. Und auf dieses Leumundszeugnis kommt dann noch ein Leumundszeugnis von einem anderen königlichen Schreiber, der wiederum beglaubigt, dass dieser königliche Schreiber tatsächlich königlicher Schreiber ist und der ist, für den er sich ausgibt. Und deswegen auch die Richtigkeit hat, dass der Bürgermeister tatsächlich der Bürgermeister dieses Ortes ist und damit auch die Person, um die es geht, diejenige ist. Also es ist ein, und das sieht man hier, also diese komischen Zeichnungen sind relativ unaufgeklärt, das sind sogenannte Schreibersignets, also ein Mittelding zwischen persönlicher Unterschrift und selbst erfundenem Wappen. Und man sieht sehr viel solche Kringel. Das sind sogenannte Füllzeichen. Das heißt, alles, was an freier Fläche auf so einem Papier ist, wird mit so Kringeln voll gemacht, damit nicht nachher noch irgendjemand was dazu schreiben kann. Und das geht dann hier bis zum unteren Ende, diese Kringel. Und ganz unten am unteren Rand findet sich der kleine Satz, es bastante. Das heißt, jetzt ist genug. Also dieser unendliche Progress der Beglaubigungen muss einfach am unteren Ende der Seite einfach abgebrochen werden, obwohl er eigentlich theoretisch natürlich unendlich ist.
Also wir haben jetzt erstens gemerkt, Sie haben extra dafür Spanisch gelernt. Die Begeisterung muss groß sein und wir verstehen auch, warum Sie sich mit Kafka beschäftigen.
Ja, gut erkannt.
Das muss ich dann noch ein bisschen, jetzt ist mir zu gebildet, jetzt muss ich das erklärt bekommen. Also interessant ist dieses Dokument, aber nicht die Person. Das wurde eben so gesagt, ist ja ganz egal, wer das ist. Also es ist nicht die Personen interessant und ihre Schicksale, sondern die Art und Weise, wie sie dokumentiert werden oder wie diese Spuren sind. Wer sozusagen ist dieser Bernhard Siegert, der in diesem Archiv da plötzlich eine Faszination empfindet und ist diese Faszination wirklich sozusagen reinweg positiv oder hat sie viel von der Frustration mit diesen kosmografischen Texten zu tun? Also, dass man, es scheint eben nicht plötzlich die Liebe für das menschliche Schicksal zu sein, sondern schon so etwas wie, was weiß ich, Einschreibungs- oder Verzettelungsprozesse. Wie kommt es, dass man so etwas spannend findet?
Ja, das ist ja mal eine tolle Frage. Ja.
Aber keine gute.
Nein, die ist natürlich sehr gut. Also erstens, die Untersuchung über die geografischen oder kosmografischen Beschreibungen war keineswegs frustrierend. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Sache mit den Leuten, mit denen es man da zu tun bekommt, also diese Leute, in denen es um diese Dokumente geht. Einerseits ist es natürlich so, dass was mich interessiert hat, ist jetzt nicht irgendwie ein menschelndes Interesse
am Auswandern.
an Auswandern oder an den Lebensumständen dieser Leute und wer
war sie. Hast du die Fahrt eigentlich mal gemacht mit dem Schiff von Spanien nach Amerika?
Leider nicht.
Aber gewollt schon.
Ich würde es mir sehr wünschen und ich...
Es gibt das. Eine Freundin von mir ist auf so einem Frachter mitgefahren.
Ja. Also mich interessiert vielleicht weniger jetzt die Überfahrt, weil wer denkt, das ist jetzt ein Abenteuerbuch über Seereisen zwischen Europa und Amerika, wird schwer enttäuscht sein. Davon kommt überhaupt nichts vor. Das mache ich in einem anderen Buch. Nein, also es geht nicht um die Abenteuer der Überfahrt, darüber gibt es auch Untersuchungen drüber. Um auf diese jetzt Zwischenfrage zu antworten, nein, was mich sehr interessieren würde, wäre nach Mexiko zu gehen, in die dortigen Kolonialarchive, um zu kontrollieren oder zu checken, was von den Dokumenten, die ich in Sevilla gefunden habe, die ja allesamt Abschriften sind, weil die Originale nach Amerika, also nach Mexiko vor allem, aber auch nach Peru und ganz Mittelamerika gegangen sind. Also die Originale müssten ja dort zu finden sein. Und mich würde sehr interessieren, wie sozusagen die andere Seite aussieht. Und das habe ich ja bislang nicht geschafft. Es ist ja auch irgendwie nicht, ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, leider.
Es ist aber schon so, dass Sie hier ja einzelne Schicksale vorstellen. Also Sie fangen ja an mit Juan, der allerdings eine Romanfigur von Alejo Carpentier ist. Das müssen wir auch nochmal besprechen, die Frage Literatur und andere Texte. Und dann haben Sie ja hier den Fall dieses Kaufmanns Sanchez und dann auch der mir ja am sympathischsten, dieser Schelm, der dann verschwunden ist. Ja. Serrano, genau, wie der Schinken heißt. Ja.
Nee, ich glaube, Sie meinen den Francesco El Melga, den Schlingel. Oder es geht, aber der Mützenmacher ist auch verschwunden.
Mützenmacher ist auch verschwunden. Ja. Also ich denke, da ist doch ein Interesse an dem Einzelfall.
Ja, also das ist, was ich gerade versucht habe zu erklären. Also das ist für mich ambivalent. Ja. Also was ich auf keinen Fall vermeiden wollte, ist sozusagen so eine sentimentale Einfühlung in Existenzen, die vor 500 Jahren gelebt haben.
Also einen historischen Roman.
Ja, also das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich mich auch immer bemüht, das zu brechen. Dieses angefixt werden oder diese Aura, ja, man muss eigentlich Aura sozusagen, diese Aura, der man da begegnet, diese einfachen Personen, die ja nur mit der Schrift in Berührung gekommen sind, weil sie diesen Schritt aus Europa hinaus in die neue Welt gemacht haben, die für diesen einen Moment ihre Spuren in den Dokumenten, in dem Archiv hinterlassen haben.
Und Sie sind dann per Zufall 500 Jahre später drauf gestoßen?
Ja.
Sie waren der Erste?
Ich denke, in den meisten Fällen ja. Also,
schade, dass Sie das jetzt nicht mehr mitkriegen.
Also das ist schwierig, weil ich natürlich ein Problem mit allen Formen von Auratisierung habe. Ne? Und man sozusagen.
Aber kein Problem mit Polizeiakten oder wie? Das sind doch einfach, ich meine, es gibt mehrere Verwaltungen, die Menschen verschickt haben und Akten angelegt haben. Gehört das nicht in diese Rubrik? Also sind das nicht eigentlich Zeugnisse einer gewissen auch Grausamkeit, egal was? Also ich frage mich immer noch, was fasziniert jetzt daran, wenn jetzt nun auf vielfach verzweigte Weise begründet wurde, dass es sich irgendwie nicht um einen literarischen Akt handelt, dieses Buch zu schreiben. Es hat ein Erkenntnisinteresse, es will etwas herausbekommen. Was will es denn herausbekommen?
Was ich versucht habe zu zeigen, vielleicht herausbekommen, geht mir vielleicht ein bisschen zu weit, aber was für mich das Faszinosum an dieser Sache ist, das ist hier an der Schwelle zwischen Land und Meer, an der Schwelle zwischen Europa und Amerika, einen Ort gibt, nämlich Sevilla, einen ganz herausgehobenen, einzigartigen Ort, an dem, soweit ich sehe, zum ersten Mal eine staatliche Macht in Form ihrer Bürokratie, ihrer Administration, sich interessiert für die ganz einfachen Schicksale oder nicht Schicksale, ist vielleicht verkehrt, die Lebensgeschichten von ganz einfachen Leuten. Also mir geht es um das, was Foucault beschrieben hat als die Herabsenkung der Schwelle des Beschriebenwerdens. Also Foucault hat das mal sehr schön in Überwachen und Strafen, glaube ich, gesagt. Lange Zeit galt das Erzähltwerden als ein Privileg der Mächtigen. Ja? Könige hatten das Privileg, dass man ihre Geschichten erzählt. Und es ist ein spezifisches Merkmal der Neuzeit, dass das, was Foucault die Beschreibungsschwelle nennt, diese Beschreibungsschwelle herabgesetzt wird und damit aus einem Instrument des Ruhms und der Macht ein Instrument der Kontrolle wird.
Also wie die picaresken Romane oder wie der La Farina de Tormes oder wie Simplicius Simplicissimus. Also
solche, schon, das
was wir heute Literatur nennen.
Das, was wir heute Literatur nennen, ja.
Und also das gibt, da also in das, der Nähe liegen diese.
Das ist sozusagen, wenn du so willst, wenn es ein Erkenntnisinteresse gibt, abgesehen davon, das sichtbar zu machen und diese Geschichte zu erzählen, dieses Anfangs von der Kontrolle des einfachen Lebens, ist es tatsächlich das, dass man hier einen der Ursprünge von Literatur erkennen kann. Also Ursprünge von erzählender Literatur, in deren Mittelpunkt eben halt zum Beispiel diese Schelme wie in den Picaro-Romanen stehen. Und das ist auch nicht so weit hergeholt. Ich selber bin kein Hispanist und habe mich da auf die Hispanisten gestützt. Jedenfalls die ich gut fand.
Und recht.
Na, und natürlich González Echevarría und Gómez Moriana, die ähnliche Dinge versuchen zu beschreiben in Bezug auf andere Dokumente, andere Materialien. Also das geht tatsächlich darum, was vielleicht ein bisschen absurd erscheint, ja, dass Literatur dort entsteht, wo die Macht auf die kleinen Leute trifft. Ja. Also dass Literatur ein Effekt von Machtmechanismen ist und nicht Effekt eines wie auch immer gearteten erzählerischen Genies oder
ja, aber oder das haben wir doch nun lange hinter uns, an das erzählerische Genie zu glauben. Ich finde auch, ja,
das ist schön, dass Sie das hinter sich
glaubt haben. Jemand der Anwesenden noch daran? Und ich finde schon auch die Texte, die da produziert worden sind, die sind ja auch sehr reduziert und schematisch. Also da steht, er ist der Sohn von dem und dem und er ist ein braver Bürger und er hat zwei Kinder und so. Also warum wollen Sie das jetzt als Keimzelle von Literatur betrachten? Das ist die Frage in die eine Richtung und in die andere Richtung. Warum verwerten Sie dann praktisch schon auf der ersten Seite so viel fiktionale Literatur? Oder wollen Sie die Literatur komplett abschaffen? Oder Sie sagten auch eben kleine Literatur.
Na, wieso abschaffen? Also ganz im Gegenteil. Ja. Ich will, wenn dann überhaupt die Literatur denjenigen vielleicht ein bisschen entwenden, die meinen, dass Literatur sozusagen unter spezifischen Bedingungen der Selbstreferenz von Fiktionalität entsteht.
Ja. Aber bitte nicht so ganz speziell.
Also dieser Thomasius-Club heißt ja nach Thomasius, weil Thomasius der Erste war, der wissenschaftliche Sprache ins Deutsche, das heißt in etwas Allgemeinverständliches übersetzt hat. Und ich glaube, das war jetzt der Spitzenkandidat der bisher nicht übersetzbaren Sätze. Wir nehmen ihn jetzt einfach als unverstanden hin und fordern andere. Ja? Übrigens können sozusagen verständliche Sätze kann auch das Publikum fordern. Ja? Also wenn Ihnen das auf die Nerven geht, bitte.
Ja. Auf jeden Fall. Befreien Sie mich von diesen Fragestellern, die mich hier gerade in die Zange nehmen wollen. Fragen Sie mal was Freundliches.
Ja, ach, da gibt es ein... war nur der Griff zur Bierflasche. Natürlich auch eine Reaktion. Sollten wir vielleicht mal langsam dazu kommen, was es eigentlich mit dem Passagier auf sich hat. Denn das ist ja der Titel und wir haben ja auch ein schönes Bild von einem Schiff, was in See sticht. Also das alles, was wir bisher erklärt haben, dient hier dazu, dass aus einem Menschen ein Passagier wird. Warum ist das überhaupt so wichtig?
Also Claudia, warum brauchst du das Bild eines Schiffes, das in See sticht, um diese Frage zu stellen? Was ist jetzt der Mehrwert, dass wir das da jetzt doch ansehen können? Also vor allen Dingen sieht es ja kaum jemand. Und,
Also erstens mal ist dieser Mensch dann in dem Schiff und bis er dann in das Schiff kommt, muss er genau diese Prozeduren eben über sich ergehen lassen.
Du brauchst das, um dich in das Schiff hineinzudenken und dort einen Menschen anzutreffen, der...
Ja, der dort bürokratisch bearbeitet wird.
Okay, ich finde das nur interessant. Also dieser Altar ist Frau Alberts Idee alleine. Und ich habe ihn bis heute nicht richtig verstanden.
Ich liebe es. Macht weiter.
Ja. Na, irgendwann brauchen wir dann auch keinen Gast mehr. Davon träumen wir eigentlich. Das ist ja das heimliche Konzept.
Ich kann mich auch rechts hinsetzen.
Ich habe aber gerade kein Buch geschrieben, über das Sie mich befragen könnten. Ja, aber jetzt nochmal ernst gemeint. Sie haben es ja beschrieben, auf diesem Schiff ist jetzt nun wiederum ein Schreiber. Und warum ist das alles überhaupt so wichtig, diese ganzen Prozeduren?
Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und jetzt kommen wir wieder zum Ernst der Sache zurück. Also warum überhaupt dieser ganze Aufwand? Ne? Ja. Also dazu gibt es eine relativ schnelle Antwort, die allerdings auch schnell wieder umfangreich und kompliziert wird. Die schnelle Antwort ist diejenige, die spanische Krone hat bereits relativ früh, so in den 1530er Jahren, es Edikte, Verordnungen, Gesetze erlassen, die es verbieten, dass bestimmte Personengruppen in die neue Welt auswandern. Das sind in erster Linie all diejenigen, die jüdischer oder maurischer Abstammung sind. Das ist insofern bedeutsam, als, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, im Jahre 1492 die Juden und Mauren aus Spanien vertrieben worden sind, beziehungsweise, womit sich der spanische Staat eine unendliche Aufgabe auferlegt hat, sie wurden zur Zwangskonversion gebracht. Sie wurden gezwungen, zum katholischen Christentum zu konvertieren. War auch der spanischen Krone klar, dass diese Zwangskonvertierten, sogenannte Conversos, insgeheim natürlich weiter ihren Glauben praktizierten. Sogenanntes Krypto-Judentum oder Krypto-Arabismus. Das heißt, man musste auf irgendeine Weise feststellen, ob diese Leute jüdischer Abstammung sind. Und wenn sie jüdischer Abstammung sind, dann sind sie eben halt konvertiert und dürfen nicht auf diese Schiffe. Das ist sozusagen die schnelle Antwort und der auch in den Verordnungen immer wiederkehrende, ganz deutliche Hintergrund dieser ganz komplizierten Maßnahmen. Vielleicht können wir auch noch mal darüber ganz kurz über dieses ganze Prozedere sprechen, das recht kompliziert ist oder langwierig oder aufwendig. Ein anderer Grund, der für mich dann im Laufe der Recherche sich überhaupt erst herausgestellt hat, hat einen ganz anderen Hintergrund. Und ich bin auch inzwischen der Meinung, das steht auch in dem Buch so, ich habe das mal so einfach so behauptet, dass dieser religiöse oder, wenn Sie auch wollen, meinetwegen rassistische Hintergrund dieser Maßnahmen eigentlich nicht der entscheidende gewesen ist. Wenn man diese Dokumente und diese Verordnungen liest, dann findet man permanent, dass die Information, die am meisten abgefragt wird, diejenige ist, ob diese Leute verheiratet oder ledig sind. Und das kommt immer wieder. Das steht immer an erster Stelle und wird am Ende auch nochmal immer wiederholt. Und warum ist das so wichtig, dass die Leute verheiratet sind oder ledig? Die spanische Krone ist im 16. Jahrhundert besessen von der Angst, dass verheiratete Männer, genauer gesagt, durch die Gier nach dem Gold und die Möglichkeit, in Mittel- oder Südamerika sich irgendwelchen marodierenden Rebellen anzuschließen, die immer wieder Eldorado entdecken wollen oder so weiter, ja, dass diese Gier, diese Lust, dieses Begehren stärker ist als die Bindung an die Scholle, die Bindung an die eigene Familie, an die Kinder. Und dass dadurch dem spanischen oder besser gesagt den kastilischen, der kastilischen Wirtschaft entscheidende Schäden zugefügt werden. Ne? Man vermutet, dass all diese Leute auf der anderen Seite des Ozeans einfach zu Vagabunden werden. Ja, zu liederlichem Volk. Ja. Und das versucht man darüber zu kontrollieren, dass man eben nur ledige Leute ausreisen lässt und verhindert, dass verheiratete Leute auslässt. Deswegen geben all diese Leute in den Akten auch immer an, dass sie ledig sind, was natürlich nicht stimmt. Aber alle müssen sozusagen sagen, dass sie ledig sind. Also das sind sozusagen die beiden Gründe, warum man diesen ganzen gigantischen bürokratischen Aufwand an dieser Stelle treibt.
So, das ist ja alles kompliziert. Ich finde am interessantesten, dass das ja alles auch gar nicht funktioniert hat. Und das ist ja das Schöne bei globalen Systemen. Ich musste übrigens ganz oft bei der Lektüre Ihres Buches an Stasi-Akten denken. Und vielleicht haben Sie ja mal Lust, sich mit so einer Textsorte zu beschäftigen. Es ist also ganz eklatant, so dieser Wille, alles beherrschen, alles kontrollieren zu wollen oder dieses ständige Relativieren von Informationen. Aber gut, das wäre jetzt vielleicht eine andere Sache. Also es hat nicht funktioniert und Sie führen ja auch die Fälle auf. Haben denn diese Bürokraten das nicht gemerkt oder waren die dann schon so betriebsblind?
Naja, gemerkt hat man es und man hat es grundsätzlich auch permanent vermutet. Ja. An aller Stelle der König, also in diesem Fall Philipp II. Selbst. Also eines der für mich atemberaubendsten Dokumente habe ich in dem allerersten Band dieser Passagierregister gefunden. Das sind die Register, die angestellt werden, wenn diese Leute all diese Verhöre und so weiter hinter sich haben und überstanden haben und sich auch als sozusagen auch nachweisen konnten, dass sie auch wirklich diejenige Person sind, die sie vorgeben zu sein, angeblich. Auch das funktioniert nicht. Wirklich.
Also manche haben sich dann als Matrosen verkleidet oder sind unterwegs ausgestiegen oder haben auch ihre Identitäten getauscht.
Ja, also das, da wir ja in einer Zeit leben, wo es solche Medien wie Personalausweise nicht gibt, auch keine Fotografien, auch keine Fingerabdrücke, ist relativ einfach, seine Identität zu wechseln. Und natürlich ist auch immer Geld im Spiel und man kann davon ausgehen, dass es eine ganze Geschäftszweig gegeben hat.
Das würde mich interessieren. Ja. Ist es wirklich ein Wechseln von Identität? Also ich habe jetzt gerade neulich im Radio wieder Simplicius Simplicissimus gehört und da fällt ja auf, dass der auch, würden wir so sagen, seine Identität wechselt oder sich einfach irgendwelche Spiele mitspielt, wenn er da irgendwie eingebunden ist, spielt er eine Rolle. Und ist halt eben jetzt, was weiß ich, klug oder ist halt eben dumm, je nachdem, ob die anderen ihn dafür halten oder nicht. Er hat gar keine Identität, außer dass er sozusagen, also das Drama seiner Stationen ist so stark dem Wechsel unterworfen, dass es fast schon unglaublich ist, dass es eine und dieselbe Person sein soll. Also wenn das so eine zeitgenössische Fantasie ist, waren vielleicht diese Leute auch freier als wir, weil sie eben das Konzept der Identität nicht hatten, nicht nur keine Ausweise, sondern diesen Begriff erst gar nicht, freier sozusagen sich zu erfinden. Ich meine, dass in kritischen Situationen, meinetwegen vor Ausreisen oder so etwas, wird man auch jemand anders, oder?
Auf jeden Fall. Also habe ich auch jetzt nicht so gemeint. Das ist sozusagen ein bereits Konzept von Identität ist, die an sowas wie Individualität geknüpft ist, sondern es ist eine Identität, die grundsätzlich von außen kommt. Diese Identität ist natürlich eine, die sozusagen gesetzlich verordnet ist. Ja? Es gibt diese Gesetzestexte, die sind auch bekannt, und da steht sozusagen drin, wer man sein muss und was man sein muss, damit man diese Ausreise machen kann. Und diesem Identitätsschema sozusagen gleichen sich auch all diese Lebensläufe an, die dann in diesen Verhören zutage kommen. Ne? Da steht natürlich, die sind relativ stereotyp, das muss man schon sagen. Ne? Also da steht natürlich immer drin, dass die Eltern und die Großeltern gute Altchristen gewesen sind, und es steht drin, dass sie einen anständigen Lebenswandel gehabt haben, dass sie keine unehelichen Kinder in die Welt gesetzt haben. Das sagen die Leute natürlich, weil das vom Gesetz so vorgeschrieben ist. Die wissen, was sie zu sagen haben, und die Zeugen sind, also die müssen mehrere Zeugen mitbringen, ja, die das bestätigen. Aber, um das noch zu sagen, das Interessante ist, dass man, wenn man diese Dinge genau liest, dann findet man immer wieder sozusagen so leichte Moiré-Bilder, ja? So leichte Abweichungen, wo den Zeugen oder auch den Antragstellern sowas entrutscht, ja? Wo man sehen kann, dass hier vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit gesagt wird oder dass es sich vielleicht in irgendeiner Weise anders verhält als das, was da gesagt wird.
Ja? Also ich will ja nicht widersprechen, aber das Gesetz und die sozusagen ihm unterworfene Existenz. Du hast gesagt, sie bekamen das vorgeschrieben, diese Antworten. Muss man das Vorschreiben nicht jetzt auch fast wörtlich nehmen? Das ist eben auch was Geschriebenes. Das heißt, das, was von ihnen zu schreiben abverlangt war, war vielleicht etwas, was zum Beispiel in Chronologien, in historischen Werken zum Beispiel üblicherweise auch so geschrieben wurde, dass man erst sagte, wer von wem abstammt und so weiter und wer etwas ist. Also diese Macht des Dokumentes ist nicht nur eine Macht des Gesetzes, sondern auch eine Macht der Literatur, nämlich der vorher schon existierenden Texte dieser Art. Ich habe mich immer amüsiert, ich habe mal so eine spanische Urkunde gesehen, vom Philipp II. Unterschrieben, da stand da drunter Io el Re, ja, ich der König.
Io el Re.
Ja, genau. Also das ist ja wirklich drollig, ja. Also ich meine, dass der König zu sich ich sagt und denkt, damit sei jetzt schon alles geliefert, das kann ja auch nur bedeuten, dass eben 1000 Leute drumherum standen, während er das unterschrieben und alles geglaubt haben. Und deswegen, ja, sozusagen braucht er da keine Kringel drum zu machen, dass nicht jemand anders daneben schrieb, aber ich bin der König, ja, oder so. Also diese papierene Macht des Geschriebenen, in die Leute sozusagen sich jetzt hinein, ja, schreiben konnten die ja alle nicht, oder? Das wurde alles von Schreibern. Kann man das eigentlich auch noch irgendwie sehen? Haben die Schreiber da vielleicht noch manipuliert? Ich meine, wenn man so Schreiber war und hat dann einen Delinquent nach dem anderen, hat man da nicht Lust, ein bisschen was sozusagen schriftlich zu manipulieren, weil das also vielleicht zu langweilig war in der Realität oder so? Also diese Unschärfe, du hast gesagt, wenn man da genauer hinguckt, aber wenn man da genauer hinguckt, wird doch alles unscharf, oder? Wird doch verschwimmt so eine Art Eindeutigkeit und wird so eine Art Uneindeutigkeit der einzelnen Leben. Ist da überhaupt noch etwas fassbar hinter dem Dokument? Oder ich meine, anfangs fragte ich ja danach, wenn dich die Leute nicht interessieren und dich die Dokumente interessieren, liegt es vielleicht daran, weil es eigentlich, weil niemand ein so schönes Leben führen kann, wie das Dokument es eigentlich vorgibt?
Das ist völlig klar. Also, aber dies mit dem, das mit dem ungreifbar werden oder so, verstehe ich vielleicht noch nicht ganz. Also was mögliche literarische Vorbilder dafür angeht, kann ich schwer sagen. Aber also ich denke, sind tatsächlich die Gesetzestexte, die sozusagen. Also das kann man ziemlich genau sehen, dass diese Lebensbeschreibung sozusagen diese Punkte durchgehen, die von den gesetzlichen Verordnungen auch vorgeschrieben sind, dass man sie zu beantworten hat. Da, wo was durchblitzt, das sind eben vor allem die Fälle, die ich auch in dem Buch ein bisschen ausführlicher dokumentiert habe. Das sind eben die Fälle, Und davon gibt es sicherlich noch Hunderte und Tausende, die ich nicht gefunden habe, weil es auch relativ schwierig ist, die zu finden. Es sind eben halt die Fälle, wo Leute aufgeflogen sind. Ja? Also wo das rausgekommen ist, dass die ohne Lizenz auf die Schiffe gekommen sind. Und wenn das rauskommt, dann wird ein regelrechter Prozess angestrengt, der sogar in einem der von mir dokumentierten Fälle dann vor der Inquisition landet. Das heißt, da werden dann in der Casa de la Contratación werden die Verwandten, Freunde und so weiter vorgeladen. Den Delinquenten selber kriegt man nicht, der ist weg und die sind auch nicht mehr zu finden. Also wer einmal drüben ist, den findet man auch nicht wieder. Also das ist ziemlich hoffnungslos. Aber man hat ja die Verwandten und Freunde, die nach wie vor in Spanien sind und die lädt man dann vor und diese Prozessakten habe ich mir zum Teil angeguckt. Ja. Und kommen dann sozusagen andere Geschichten, die natürlich genauso durch ein anderes bürokratisches Prozedere gesteuert werden und beeinflusst werden, kommen da zum Vorschein. Ja. Und da werden dann sozusagen andere, alternative sozusagen Biografien sichtbar. Ja. Ob man die nun für wahrer halten soll als die anderen, ist wieder eine andere Frage.
Ja, Sie haben ja auch hier ein Kapitel, das heißt direkt Maskeraden, Doppelpunkt Passagiere und Picaros. Also haben Sie ja auch wieder die realhistorische und literarische Form zusammengebracht. Ich würde Sie aber gerne fragen, nachdem jetzt alles schon so komplex ist, nach dem Titel. Warum nennen Sie überhaupt diesen Figurentyp Passagier? Das finde ich verwirrend, also ich hätte verstanden Auswanderer, denn der Passagier fährt ja von A nach B. Ich erzähle jetzt mal eine Human Interest Story. Sie wissen vielleicht, dass nach dem letzten Thomasius Club der Kyrill-Sturm hier durch die Gegend tobte. Und ich war in dem Zug, wo 160 Leute eine Nacht bei der schönen Stadt Wiesenburg verbracht haben. Es war kalt und dunkel und es gab nichts zu essen und nichts zu trinken und dauerte 18 Stunden. Jetzt hatte ich gedacht, das wäre die optimale Vorbereitung auf heute, weil ich dachte, ich sei ein Passagier gewesen, aber ich war ja leider nicht registriert. Und ich fürchte, wenn Sie diesen Titel hier nehmen, da denkt jeder, naja, es geht um Leute, die Zug fahren und so. Und man kommt nur wenig auf die Idee, dass es etwas mit Verwaltung und Bürokratie zu tun hat.
Ja, mein Gott. Ich fand den Titel ganz schön, muss ich sagen.
Ich kenne das Problem.
Ich dachte, dass wenn da drunter steht, auf der Schwelle zwischen Spanien und Amerika, dass dann niemand auf die Idee kommt, dass es sich um Zugreisen handelt.
Das stimmt.
Aber vielleicht
die
Flugzeugreisen.
Für den Zug also, auch
aber wenn man wiederum ans Flugzeug denkt, ja, dann ist man natürlich schon wieder sehr, sehr nah an den Geschichten, die hier erzählt werden. Also ich will allerdings auch warnen vor allen schnellen, allzu schnellen Aktualisierungsversuchen dessen, was ich da gemacht habe. Das liegt unwahrscheinlich nahe und ist mir auch bei früheren Präsentationen dieses Buches regelmäßig so gegangen, dass die Leute, die mir aufmerksam zugehört haben, jetzt hinterher dann am Tresen oder so mit dem Glas Wein in der Hand dann eigentlich nur gesagt haben, ja, das ist doch so wie jetzt heute oder so. Ne? Also das sozusagen als eine Vorgeschichte zu begreifen für die Probleme der Migrationskontrolle, die, das gebe ich ja zu, eine der wichtigsten und problematischsten Fragen sind, mit denen wir auch als Kulturwissenschaftler uns beschäftigen müssen. Wenn man an Flugpassagiere denkt, dann hat man natürlich gerade heute, wo wir biometrische Kontrollen über uns ergehen lassen müssen, wenn wir nach Nordamerika fahren, hat man natürlich sozusagen etwas, wo man eventuell hier auch Anknüpfungspunkte finden könnte.
Also auch ohne das Glas Rotwein, bei mir steht Asylbewerber. Das wäre das, was Ihre Gesprächspartner auch gemeint haben. Und natürlich denkt man dann an NS-Kontrollen und ARIA-Nachweise und dergleichen.
Natürlich denkt man danach. Ich lege allerdings großen Wert auf Differenzierung. Ne? Also ich bin in dem Buch unheimlich vorsichtig gewesen mit dem Begriff Rassismus. Habe mich eher auf die ältere Hispanistik bezogen, die von Kastizismus redet. weil der Begriff der Rasse eben im 16. Jahrhundert, im 15. und 16. Jahrhundert ganz anders gelagert ist als der biologische Rassenbegriff, den es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Also man muss da immer ganz vorsichtig sein, damit man nicht vorschnell Kontinuitäten konstruiert, die es gar nicht gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass man ohne jetzt vollkommen in die Irre zu gehen, sagen kann, dass das, was sich da in Spanien in der frühen Neuzeit abgezeichnet hat, im Kontext eines kolonialen Imperiums, etwas ist, was ein Grundzug neuzeitlicher Imperien ist, nämlich der Wille, eine Macht zu und Machtinstrumente zu schaffen, die solche Mobilitäten kontrollieren. Ich meine, es gibt inzwischen in den USA eine ganz interessante Gruppe von Historikern, die seit ein paar Jahren, also seit 2000 ungefähr, verstärkt dieses Feld erforschen. Also die Frage der Dokumentierung von Individualität, so nennt sich das Documenting Individuality, in der Neuzeit. Und zwei davon, Kaplan und Torpy, die haben sogar die These aufgestellt, dass man eigentlich die alte Definition des Staates, des frühmodernen Staates, nämlich über das Gewaltmonopol, ändern müsste in die Formulierung eines Mobilitätsmonopols. Ja? Also dass der Staat sich nicht dadurch definiert, dass er derjenige ist, der allein Gewalt ausüben kann, sondern dass er derjenige ist, der Mobilität über Grenzen hin lizenziert oder untersagt. Finde ich einen interessanten, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, weil das Gewaltmonopol auch wichtig ist, aber man sieht das sozusagen, die Dinge, die im Moment uns in Europa und Amerika beschäftigen, solche Veränderungen sozusagen anstoßen, wie wir sozusagen auch über die Geschichte des Staates, des neuzeitlichen Staates nachdenken.
Das trifft sich gut mit meinen Lektüreerfahrungen. Ich habe jetzt den zweiten Band angefangen von Neal Stephenson, Barockzyklus und The Confusion. Und da ist es deutlich immer, wenn er diese Vagabunden da zeigt, wie sie mit ihren Schiffen durch die Gegend fahren, durchs Mittelmeer und so weiter. Das Wichtige ist wirklich, wer kontrolliert den Hafen. Das ist sozusagen die Macht, mit der man sich auseinanderzusetzen hat. Und auf den Wegen auch. Ja. Eine wunderbare Geschichte, warum man kein Holz von Lyon nach Le Havre kriegen kann, weil zu viele Kontrollen unterwegs sind. Ja. Es geht nicht. Die Franzosen kriegen kein einziges ihrer Hölzer an ihre eigene Küste, um dort irgendwas damit anzufangen, weil sie unterwegs sozusagen das juristisch, politisch, gewaltmäßig nicht auf die Reihe gebracht haben, diesen Weg einfach mal freizuschalten. Ja. Ja, das würde mir unmittelbar einleuchten. Ja,
und das trifft natürlich für Spanien eminent zu, ne, was wir jetzt nicht gesagt haben, aber das muss mal gesagt werden. Warum ist Sevilla so interessant? Es gab eben tatsächlich nur diesen einzigen Hafen, ne, durch den man nach Amerika raus konnte aus Europa. Ne? Mhm. Also man musste nach Sevilla. Kein anderer Hafen, von keinem anderen spanischen Hafen, ja, konnten diese Leute auswandern. Das heißt, es war ist tatsächlich ein, also Puerto Único nennt sich das, ja? Also der einzige Hafen.
Wir drehen uns jetzt im Kreise, wir sind wieder bei der Bedeutung von Sevilla und wir sind schon wieder beim Kaffee angekommen, aber hier gibt es endlich eine Frage aus dem Publikum, es muss unbedingt ein Mikrofon dahin.
Drehen wir uns furchtbar im Kreis?
Das war pädagogisch.
Genau. Also
könnte ich noch einen Wein haben? Jetzt kommt die Frage.
Meine Frage geht darauf zurück, dass ich nicht genau weiß, was Kulturwissenschaftler machen. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass sowohl der Forschungsgegenstand als auch das Erkenntnisinteresse könnte so wie auch von einem Verwaltungswissenschaftler oder einem Rechtshistoriker oder Staatswissenschaftler sein. Was genau ist das Interessante an diesen Dokumenten oder an diesen bürokratischen Prozessen für einen Kulturwissenschaftler?
Also ich finde es toll, wenn sich ein Verwaltungswissenschaftler oder ein Rechtshistoriker dafür interessieren würde. Ich habe bislang noch keinen getroffen. Aber sind Sie Verwaltungshistorikerin? Ja, dann müssen Sie mir die Adressen geben.
Man kann das vielleicht noch steigern, weil der heutige Gast ja nicht nur über dies geschrieben hat, sondern auch über die Post, über Sekretäre, was also sowohl das Möbelstück ist als auch der Mensch. Und ja, über Verkehrswege. Und was hattest du am Anfang für eine Formulierung? Ein Kulturtechniker? Ich habe gedacht, Sie sind ein Logistiker. Und ja, im Übrigen haben Sie ja auch ein sehr schönes Wort geprägt in einem Ihrer anderen Bücher, ein Traumtanzlogistiker oder so ähnlich.
Weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist...
das ist das wahre Genie.
Also einmal habe ich natürlich... Ich habe... Also, jedes Buch, das man schreibt, ist eigentlich ein Leben für sich. Ja. Also so geht es mir jedenfalls. Also insofern ist vielleicht die Affinität zu diesen Leuten, die in diesem Buch vorkommen, auch dem geschuldet, dass ich eben so viele Identitäten mit mir rumschleppe, wie ich Bücher geschrieben habe, was noch nicht so viele sind, aber wenn man die Herausgaben des Sekretärs noch dazu nimmt, sind es schon einige.
Das Cover des Sekretärbuches sieht folgendermaßen aus.
Und was ich...
Wir sind Frau Albert wieder sehr dankbar für dieses Bild.
Ja, also was ich nicht machen kann, aber ich will auf die Frage antworten, ja. Was ich nicht machen kann, ist in die Identität meinerseits anzubieten, die all das in irgendeiner Weise schlüssig vereint, was ich so getrieben habe in den letzten 30 Jahren. Also das kann ich nicht. Also das muss ich auch nicht. Man darf also, glaube ich, schon von Buch zu Buch jemand anders werden.
Das ist eben Kulturwissenschaft.
Ja, das unterscheidet in der Tat den Kulturwissenschaftler von einem Rechtshistoriker, der wird immer Rechtsgeschichte machen.
Ja, ich meine, man könnte durch
machen.
Frage ja noch
verschärfen. Oder Verwaltungswissenschaftler. Aber
zum Beispiel, ich will sie erstmal beantworten. Diese schöne Idee, nach Sevilla zu gehen, einerseits um Leute zu finden, die man wegschickt, damit Texte zurückkommen, das sind diese Kosmografen, und dann plötzlich Texte zu finden von Leuten, die weggeschickt wurden. Ja? Die Texte, die hier blieben und die Leute waren weg. Also, das wäre jetzt, die Frage wäre eher danach, ich glaube auch, dass es diese Verwaltungshistoriker vielleicht im allergrößten Ausnahmefall mal gibt oder so, aber eher nicht. Aber es wäre eher zu fragen, was die Verbindung zu einer Geschichte ist oder zum Historiker. Was ist das, was jetzt ein Kulturwissenschaftler da aus diesen Dokumenten noch herausliest, in dieser Beziehung zwischen den Dokumenten und den irgendwie dahinter stattfindenden Fluchtbewegungen, den realen, im Unterschied zu einem Historiker. Denn wir hatten heute schon eine ganze Weile lang eine Partie, die sich sehr historisch angehört hat, also mit diesen ganzen Hinweisen auf den spanischen Staat und was der so wollte, und das war auch alles ganz ernst und mit tiefer Stimme vorgetragen und entsprechend langweilig. Weil es nichts mit der Arbeit des Historikers zu tun hatte, sondern so eine Art Informationseinheit war, die hier abgeliefert wurde. Was ja nicht schlecht ist, Bildung ist immer gut. Ja? Und die Daten und so weiter, Sie kriegen am Ende so ein kleines Formular, wir haben da so ein paar Fragen formuliert, wenn Sie sich das alles gut behalten haben, gewinnen Sie den Eintritt fürs nächste Mal umsonst. Nicht wirklich. Also diese Frage, was ist der Unterschied von einem Kulturwissenschaftler zu einem Historiker, wenn er auf so ein Material trifft? Kann der Kulturwissenschaftler sozusagen, der neben vielleicht dem Historiker sitzt, der da, kann der irgendwie sagen, was er...
Darf ich das mal jetzt beantworten?
Ja, bitte.
Also bevor ich mich aufs Eis begebe, versuche ich das sozusagen mal vom trockenen Lande aus zu beantworten. Es ist nicht so, dass ich der allererste gewesen bin, der diese Dokumente bearbeitet hat, die dort liegen. Aber vielleicht kann man das genau an dem Unterschied klar machen. In der Tat, also es haben sich nicht allzu viele Leute damit beschäftigt, obwohl diese Passagierakten, übrigens Passagier ist der Begriff, den man im 16. Jahrhundert auch schon für diese Leute benutzt hat, ne? Also diese Akten sind alle schon tragen alle den Titel Pasajeros a Indias. Also der Begriff des Pasajero wird in dieser Zeit geprägt. Insofern glaube ich, dass man die Leute auch Passagiere nennen darf. Aber es haben sich schon Leute vorher damit beschäftigt. Und es ist interessant, wie die das gemacht haben oder was für einem Erkenntnisinteresse die geleitet waren. Das sind interessanterweise keine Historiker gewesen, sondern eine besondere Gattung von Linguisten, nämlich sogenannte Ethnolinguisten. Weiß jemand, was ein Ethnolinguist ist? Also ein Ethnolinguist, der interessiert sich in diesem speziellen Fall jedenfalls dafür, wie man über die Sprache rauskriegen kann, welche Teile Südamerikas von welchen Ländern Spaniens aus vornehmlich besiedelt worden sind. Ja? Das heißt, man hat diese Akten studiert, geguckt, woher kommen die Leute vornehmlich, ja? Macht Karten, weil ja immer angegeben ist, wo die Leute geboren sind. Und dann steht ja in den Passagierregistern immer drin, wohin die gefahren sind. Ja? Also man kann zum Beispiel feststellen, dass die Leute aus Andalusien vor allem nach Nueva España gefahren sind, was das heutige Mexiko ist. Und darüber kann nun ein Ethnolinguist die These aufstellen, dass das heutige Mexikanisch zurückgeht auf das alte Kastilisch. Ja? Und dass vielleicht das Spanisch, das in Peru gesprochen wird, eher von der Extremadura beeinflusst ist, weil vor allem die Leute aus der Extremadura nach Peru gefahren sind, was ich nicht weiß, was ich jetzt erfinde. So, das ist das vornehmliche Interesse derjenigen Leute gewesen, die das untersucht haben. Was grundsätzlich der Unterschied zu deren Interesse und meiner Arbeit gewesen ist, diese Leute benutzen diese Dokumente, um eine sogenannte historische Realität, der Begriff stammt nicht von mir, eine historische Realität zu erfassen. Das heißt, bildlich gesprochen, sie nehmen diese Dokumente wie Fenster, durch die sie auf eine Vergangenheit schauen können.
Sie erklären uns jetzt die ganze Zeit, diese Kollegen, wir wollten aber wissen,
was und Sie was ich mache, ist das, was die Leute nie gemacht haben, erstaunlicherweise nie gemacht haben, sich die Frage zu stellen, wie kommt es überhaupt, dass diese Dokumente überhaupt dort sind?
Beifall für Herrn Betten. Siegert?
Also, ich erkläre jetzt mal aus meiner Sicht, ein Kulturwissenschaftler ist jemand, der mindestens Foucault, Derrida, Lacan und Certeau gelesen hat und das auch auf jeder Seite sehr deutlich zeigt.
Um Gottes Willen, damit haben Sie jetzt die Absatzchancen meines Buches gegen 0, Josef vertrieben.
Also,
es ist nicht wahr, glauben Sie das kein Wort, das stimmt überhaupt nicht.
Doch, in dem Buch ist das so, ich lese mal was vor. Der Ort des Diskurses ist der Ort des großen Anderen mit großem A.
Das ist ein einziger Satz.
Nein, es geht weiter. Jedes zukünftige Sprechen von sich, jedes Sprechen im eigenen Namen wird die Spur dieser Unvereinbarkeit unkenntlich zu machen haben. Jede Diskursanalyse wird sie wieder aufzudecken haben. Also daran stört mich als bescheidene Germanistin erstens mal das Autoritäre, jedes wird zu machen haben.
Ja, Claudia, das reicht doch schon. Die Lektüre ist doch ein wunderbarer Beweis dafür, warum wir so gut funktionieren, weil wir eben keine Lesung machen, sondern die Leute direkt selber interviewen. Ja. Und wir könnten jetzt zum Schluss kommen.
Ich würde nämlich sonst als Gegenattacke, als Gegenattacke selber was vorlesen, was ganz anders klingt. Ja. Aha. Das ist jetzt wirklich, das ist ganz, ganz wenig. Wirklich 0,1% des Buches besteht aus solchen Sätzen. Andere Sätze sind ganz anders. Glauben Sie es mir. Und wenn Frau Albert noch weitermacht, dann fange ich an vorzulesen.
Wie viel kostet das Buch eigentlich?
19,90. Oh ja, gut. Ja. Teils wollte ich gerne noch etwas fragen über die Bauhaus-Universität. Darf ich das noch?
Vielleicht zum Abschluss.
Ja. Also, es gibt denn hier ein ganz
bauhäusliches
Bild.
Ich muss nämlich genauso viel fragen, wie Sie Bilder
gemacht haben. Von einem anderen Buch, das da heißt Geschicke der Literatur als Epoche der Post.
Relais heißt es eigentlich.
Ja, ja, Rolle, genau. Das wollte ich ja jetzt hier zur Geltung bringen. Und ja, Sie sind also in der an der Bauhaus-Universität. Was ist das für eine Universität und wie verträgt die sich mit dem restlichen Weimar? Ach, das ist keine gute Frage.
Tolle Frage. Also unser jetziger und auch früher schon gewesener Rektor Gerd Zimmermann hat bei seinem Dienstantritt gesagt, für ihn ist Weimar eine Universität, in der es auch eine Stadt gibt. Fand ich ziemlich gut. Also die Bauhaus-Universität, die sich von Leipzig ja sozusagen fast in Rufweite befindet, ja, trennen sie mit der Bahn noch gerade eine halbe Stunde, etwas mehr, 40 Minuten, von Weimar. Die Bauhaus-Universität hat natürlich eine lange und, also was heißt lange, natürlich im Vergleich zur Leipziger Universität natürlich eine kümmerliche Tradition, aber immerhin eine, die sich sehen lassen kann. Also sie stellt sich in die Tradition des Bauhauses, bekanntlich 1919 durch Walter Gropius in Weimar gegründet, dann wenige Jahre später von den thüringischen Ministern vertrieben nach Dessau. Der Geschichte, dem Datum 1919, geht natürlich die Geschichte der staatlichen, ja, Sie haben mich gefragt, jetzt kriegen Sie die Antwort, die Institution der staatlichen Kunstgewerbeschule voraus, die 1860 gegründet worden ist.
Alles nach Goethe.
Das kann man nachprüfen, ja.
Nicht alles nach Goethe, meine ich.
Alles lange nach Goethe, ja. Also ja, das,
Goethe ist das andere Weimar.
Goethe ist das andere Weimar. Ist in Weimar
Schiller und Nietzsche und Herder. Und
in Weimar ist relativ einfach. Man muss, wenn man in Weimar ist, permanent drei Dinge im Auge haben. Erstens Weimar als Stätte des Klassizismus, also Goethe, Schiller und alle anderen, Herder natürlich auch. Zweitens das Bauhaus, das heißt Weimar als einer der Geburtsstätten der Moderne, und drittens Buchenwald. Diese drei Dinge muss man, wenn man in Weimar ist, immer irgendwie versuchen zusammen zu denken.
Und wie machen Sie das?
Das kann man natürlich nicht immer alles gleichzeitig machen. Was ich in Weimar tue, ist, dass ich in der Fakultät Medien unterrichte und dort Medienkulturwissenschaft mache, also einen kulturwissenschaftlichen Zugang zur Medientheorie und Mediengeschichte erprobe, wobei bei mir eben die Kulturtechniken vor allem im Vordergrund stehen. Das sparen wir jetzt mal aus. Weimar als Bauhaus-Universität, also die Bauhaus-Universität als solche, hat sich 1990 gegründet, ist natürlich vor allem prominent durch die Architektur. Das hat mit diesem Erbe zu tun. Und deswegen ist das, was ich zu meinem großen Glück auch in Weimar angefangen habe, ist meine Wissenschaft sehr stark mit der Architekturfakultät zu verbinden. Also wir haben einen gemeinsamen Studiengang dort aufgebaut, der heißt Media Architecture, wo Professoren, der gleichzeitig von Professoren aus der Medienfakultät und der Architekturfakultät betrieben wird, wo man versucht, Architektur als Medium zu verstehen. Das ist ein Masterstudiengang. Solche Sachen hat Weimar mir vergönnt. Das hätte ich sicherlich nirgendwo anders gemacht. Und das ist sicherlich etwas, was auch ganz speziell in Weimar möglich ist. Ja.
Aber mit den Goetheanern sprechen Sie nicht.
Mit Goethe ist das relativ schwierig. Also wir haben zwar eine vertraglich festgeschriebene Kooperation mit der Stiftung Weimarer Klassik, aber dort speziell mit dem Nietzsche-Kolleg, und das hat dann auch wieder weniger mit Goethe und Schiller zu tun. Also das ist relativ schwierig. Also wenn Sie in Weimar die Studierenden auf Goethe und Schiller ansprechen, reagieren die etwas missmutig. Ja.
Das ist auch bei Germanisten öfter mal so. Aber heißer Tipp, also die Partys von der Bauhaus-Uni sind sehr begehrt in Weimar.
Kann man so sagen. Ja. Und wir hatten immerhin, 2005 war ja das Schillerjahr und wir hatten ein Festival, es gab ein offizielles Festival, es gab zwei Festivals in der Stadt, eines vom Deutschen Nationaltheater, natürlich sozusagen mit der ganzen Knete ausgestattet, und es gab ein alternatives Festival, das hieß Räuber und Gendarmen, und war, da habe ich mich natürlich vor allem rumgetrieben. Und,
Räuber oder als Gendarm?
Nein, wir haben mit Off-Theatergruppen dort gearbeitet. Die sind sehr interessiert in Zusammenarbeit mit Leuten aus der Uni und haben dort sozusagen einen anderen Schiller durch die Stadt und über die Dächer der Stadt gejagt.
So, jetzt aber Beifall für Bernhard Siegert.
Vielen Dank für das geduldige Zuhören.